herzlich willkommen bei Rot oder Rosé, dem ersten, größten, einflussreichsten und vor allem ungeschnittenen und unabhängigen Podcast im Oberland Lechrain, Pfaffenwinkel und im Allgäu. Mein Name ist Christian Lodi und gegenüber von mir sitzt in sommerlichem
Schwarz.
Passend zum Wetter, Patrick Grobmann, habe die Ehre.
Servus, grüß dich. Ja, da sind wir schon wieder. Ja, ging jetzt doch relativ schnell.
Stimmt.
Ist aber so gewollt, weil wir ja unseren Wochenrhythmus einhalten wollen und dann kommt die nächste Folge nächsten Sonntag. Und von daher haben wir jetzt gesagt, machen wir jetzt mal gleich eine zwischenrein.
So ist es.
So. Wie war die Woche, Christian? Erzähl mal.
Ja, erstaunlich unspektakulär seit dem letzten Mal, muss man tatsächlich sagen. Es ist recht wenig passiert, ein bisschen Sport.
Was macht die Partymeile?
Gar nichts. Ich habe dieses Wochenende komplett ausgesetzt, tatsächlich. Mhm. Muss man, ja. Also recht öde eigentlich, total langweilig.
Ich arbeite seit gestern, Zeitumstellung haben wir jetzt, gell, für alle diesen.
So ein Rotz, aber
ja,
auch.
Es ist aber auch. Es ist 21.56 Uhr und nicht 20.56 Uhr.
Ja, irgendwie, es nervt mir dann immer wieder zwei Tage und dann ist auch wieder gut.
Ja, das sollte jetzt doch mal vielleicht mal aufhören. Vielleicht sollte doch einfach nur die Winterzeit, ist ja die richtige Zeit, vielleicht sollte die doch einfach einbehalten werden. Oder sollte doch vielleicht die Sommerzeit.
Da ist mir scheißegal. Das sollen sie so beibehalten. Fertig.
Das Problem ist, mit der blöden Sommerzeit, viele wünschen sich ja die Sommerzeit als Hauptzeit, aber da haben halt einige Länder im Norden und im Süden haben halt dann eher zu viel Sonne oder gar keine Sonne. Also das ist halt, oder Licht, sag ich mal. Ja, also das ist schwierig.
Ja, ist das total, also im Endeffekt ist es mir ja total Jacke. Am liebsten wäre es, wenn es einfach so bleibt, wie es ist. Fertig. Dann nervt mir das halt mal einen Tag oder so und dann ist es auch wieder gut.
Russland ist hier der Vorreiter. Die haben die Zeit nicht mehr umgestellt.
Ja, da sieht man ja, wie innovativ die sind.
Ja, die sind brutal.
Also da muss man schon sagen.
Hier. Die können mal richtig was.
Ja, ich weiß nicht, über wie viele Zeitzonen erstreckt sich denn Russland eigentlich?
Ich glaube
3, 4, wenn es reicht.
Keine, ich glaube, die halbe Welt ist
Russland.
Russland.
Dann also 6.
Ja,
bestimmt. Wie viele Zeitzonen haben wir denn?
193.
Und davon die Hälfte.
Christian, ja, Ostern steht an. Bist du schon so in
null,
Osterstimmung?
Ach bei Gott, ich bin null im Osterfieber, ähnlich wie vor Weihnachten nicht im Weihnachtsfieber bin. Das kommt bei mir immer alles zwei Tage davor. Wenn ich jetzt ein klassischer Katholik wäre, der die Adventszeit als Zeit des Ankunftes irgendwie nutzen würde, dann würde ich mich wahrscheinlich mehr auf Weihnachten freuen, das wäre sinnvoller. Und wenn ich die Osterzeit, die Fastenzeit klassisch zum Fasten verwenden würde, dann würde ich mich wahrscheinlich auch so richtig auf Ostern freuen. Vielleicht sollte ich das mal machen.
Ja, man, die Supermärkte haben ja schon kurz nach
Weihnachten,
die ersten Osterhasen eingestellt.
Ja, die latsche ja permanent vorbei. Es interessiert mich auch nicht. Ich reg mich darüber auch nicht auf. Die sollen das machen, wie sie wollen. Mhm. Ich verstehe nicht, wer zwei Monate vorher einen Osterhasen kauft. Ich kapiere es nicht. Ich verstehe es nicht.
Ja, so wie die.
Aber anscheinend kauft es ja jemand, sonst würden sie es ja nicht, also das ist ja ein marktwirtschaftliches Modell. Also die stellen es ja nicht umsonst dahin.
Ja, wie die Lebkuchen im September.
Ja, genau, aber es gibt ja anscheinend Unmengen Leute, die das kaufen und es macht Sinn, da nicht noch Bier im Angebot hinzustellen.
Ja,
eben. Also für mich nicht, aber, ich auch nicht. Aber für so Menschen, die, ja, was sind das für Menschen, Patrick, stell dir mal vor, du bist zwei Monate vorher dran mit und du kaufst dir die Osterhasen. Was ist das für ein Mensch?
Ich glaube, das kauft auch. Ich sehe keine.
Das ist ein Mensch, der macht da pünktlich seine Steuererklärung.
Ich sehe keine Menschen, die irgendwas kaufen. Ich habe auch nie in der Kasse jemanden gesehen, der irgendeinen Osterhasen Ende Januar in seinem Einkaufswagen hat.
Ja, aber irgendeinen Grund hat's ja.
Keine Ahnung.
Es ist unerklärlich.
Unerklärlich. Apropos Ostern, wie schaut's aus mit dir, Osterurlaub?
Ich glaube, dass das nur Beamten machen.
Nur Beamte.
Nur Beamte kaufen zwei Monate vorher solche Dinge. Wie Osterhasen. Nicht despektierlich gemeint, einfach so als Tatsache.
Kann man mal so stehen lassen. Ja. Mal so stehen lassen. Ja, oder Sozialpädagogen, die kaufen auch mal alle Osterhasen im Januar.
Das möchte ich sogar noch ein bisschen bezweifeln. Bei denen ist dann der Februar wahrscheinlich. Grüße gehen raus.
Angesprochen, gerade eben.
Was?
Osterurlaub, ist da was geplant?
auch das hängt einfach massiv vom Wetter ab, um da auch mal ganz ehrlich zu sein.
Das Wetter wird jetzt noch 2 Tage schlecht und dann marschiert es massivst nach oben.
Mit dem, ja, das kann ja auch nicht weiter nach unten. Ich bin ja schon kurz davor, wieder Fett einzulagern, weil mein Körper denkt, dass wir Winter kommt. Das ist auch natürlich auch schlecht. Und jetzt. Und
dafür hast du jetzt mehr Licht, ja?
Ja, aber nur diffus. Nur diffus zurzeit. Das ist auch, erfreut mich auch nicht zwingend. Also das meiste Licht, wo ich zurzeit habe, ist das, wenn das Podcast-Studio-Licht brennt. Dann sollten wir vielleicht mal im Podcast-Studio so eine Lampe einbauen, mit der man automatisch braun wird. So eine Bräunungslampe.
Gibt's?
Ja, ich weiß. Ist nicht doof.
Du musst dir bloß so eine Brille aufsetzen, dass deine Augen vor dem vom UV-Licht geschützt werden. Das war so ein komisches UV-Licht, ist das ja. Also wie im Sonnenstudio.
Wir klauen das einfach aus dem Sonnenstudio in Peiting. Da gibt es ein gutes. Auch da ging Grüße raus.
Machst du als Gemeinderat mal eine Begehung?
Und zack, sind da ein paar Röhren ausgebaut.
Du musst da mal nachschauen hier, was da los ist.
Ja, genau.
Und dann rumpelst und rappelst da mal kurz in der Kiste und dann gehst du mit ein paar Röhren raus und einer Brille.
Oh, da fehlen 3 Röhren.
Ja. Auch hier gehen Grüße raus.
Ja.
Ja, ich muss mich gerade mal so ein bisschen massiv aufregen. Und zwar fällt mir das erst auf, oder auch meiner Tochter, sie hat seitdem dieses 45er Auto hat und natürlich Hohenpeißenberg jetzt gesperrt.
Klär mal auf, was ist ein 45er Auto? Das ist ja nicht dieser Elenator, der wo hinten die zusammengesetzten Reifen hat.
Nee, die fahren 90.
Genau.
Das 45er Auto fährt 45. Die hören sich an wie so Bierkisten mit Motor.
Wie so ein Föhn.
Ja, na, schlimmer. Wie ein Rasenmäher hören sich die an. Und die hört man meistens schon kilometerweit, hört man die schon, wenn die losrattern. Und
du hast ja einen Diesel gekauft.
Ja, gibt's ja auch nur als Diesel. Und als Elektro, glaube ich,
ne? Also ich glaube, die haben mehr Zugkraft wie irgend so ein Elektroauto. mehr Hubraum.
Gut, aber worüber mich aufrege ist, jetzt ist Hohenpeißenberg Durchfahrt gesperrt. Meine Tochter muss ja immer nach Peißenberg runter, macht eine Ausbildung in Peißenberg und aufgrund der schlechten Zugverbindungen oder unregelmäßigen Zugverbindungen.
Was fährt da ein Zug?
Ja, haben wir gesagt, wir besorgen doch so ein Auto. Und jetzt erfährt meine Tochter massives Mobbing auf der Straße, weil sie
eine Frau ist und vorm Steuer hockt.
Und mit 45, jetzt fährt sie bergab schon 55, könnte ja froh sein, könnte auch ein Bulldog sein, der permanent 30 fährt. Aber da wird sie massiv angegangen in Form von dichtes Auffahren, Anblinken, wütend, schimpfend vorbeifahren und also wirklich.
Da ist doch ein Aufkleber drauf hinten, 45,
ja,
oder?
Richtig. Der hat ja genauso ein Recht zum Fahren.
Es ist halt gesperrt. So. Also fahr halt mal, es ist ja nicht weit, fahr die 5 Kilometer mit 45 hinterher. Da kommen sie daheim an, voll aggressiv, erfreuen sich nur, so ein Mädel angehubt zu haben, das wo mit einem 45er Auto hockt. Und dann müssen sie aber erstmal Yoga machen, um runterzukommen. Das kann man doch verbinden.
Ja, eben. Nee, aber ich bitte euch alle da draußen, habt's ein bisschen mehr Respekt im Straßenverkehr.
Respekt im Straßenverkehr, Gelassenheit und Lesen ist auch echt so ein Ding. Das ist ein kleines Auto, das kann nicht schneller fahren, das kann gar nirgends anders fahren wie an dieser Stelle.
Zumal sie ja sonst immer über Hohenbrand da hinten fährt und dann durch Hohenpeißenberg durch und dann noch den Traktorweg da runter, Hohenpeißenberg runter und kommt dann in Peißenberg an. Also mal fährt sie ja da nicht, gell? Aber es gibt sehr viele mittlerweile, die da fahren müssen, weil einfach die Zufahrt, Durchfahrt.
Ja, ist halt gesperrt. Also Punkt 1, Punkt 2 steht da drauf, 45. Dann wirst du ja lesen können und wirst akzeptieren müssen, dass das nicht schneller fahren. Und ob du jetzt da 3 Minuten früher in deiner Yogastunde bist und dann meditieren kannst, absolut nicht nachvollziehbar. Das ist wieder mal oder eine menschliche Schwäche.
Gerade in der Früh, fahrt's einfach früher los, wenn euch das 45 Auto da 5 Minuten euch eurer Zeit raubt oder ihr hofft oder meint, ihr kommt nicht pünktlich in der Arbeit an, dann fahrt's einfach früher los.
Ja, aber wenn du 2 Minuten eben hinterm 45 Auto herfährst, so kompliziert ist, also dann bist du wirklich zu spät. Aber ich bin auch jemand, der steht gerne spät auf. Aber das ist mir auch noch nie passiert, dass ich da aggressiv geworden bin.
Also ich habe jetzt auch kein Verständnis dafür und ich habe da noch nie irgendjemanden da. Also das ist halt einfach so. Ja, ist so.
Ja. Ja. Aber wie gesagt, die Niederungen der menschlichen Spezies zeigen sich meistens im Straßenverkehr und in den sozialen Netzwerken.
Oh ja. Da ganz besonders.
Auf eins kann man besonderen verzichten, auf die individuelle Mobilität zurzeit noch nicht.
Eher weniger.
Genau. Und schon macht's euch Modern Talking rein.
Und schon gar nicht, wenn der ÖPNV komplett versagt. Genau. Ja, wir brauchen halt, wir müssen jetzt die nächsten 20 Jahre durchhalten, bis halt mal so einige Bahnlinien wieder mal renaturiert.
Sherry Lady.
Haust dir da rein? Restauriert.
Bisher wurden sie eher renaturiert. Ja. Und das wollen sie jetzt alles etwas wieder auffangen, Stück für Stück. Ja. Gleisbetterneuerungen und Unkrautzupfen und was auch immer. Ja.
Ja.
Dann haben wir jetzt Kohle. Ja. Da ist ja jetzt Asche hier.
Was ich noch eine Frechheit finde, wo ich mir echt aufregen muss, ist, ich brauche jetzt einen Smart Meter aufgrund meiner Photovoltaikanlage, die ja 10 kW hat, also jetzt nicht dramatisch, aber ab 7,5 kW braucht man oder 7 kW braucht man jetzt einen Smart Meter und habe jetzt mal bei LEW nachgefragt. LEW angerufen, sage ich, Leute, ich mache das bei euch, weil ich bin jetzt zwar nicht als Stromanbieter bei euch oder Stromabnehmer bei euch, aber frag jetzt mal
ihr
nach.
Ihr seid doch der Netzbetreiber vor Ort.
Und dann denke ich mir, jetzt frage ich mal nach, was sowas kostet, weil mein neuer Stromlieferant ab April, der ist ja ein Stromtarif, der flexibel ist, also der sich nach der Strombörse richtet, bietet mir da an 50 Euro und das wird dann auf um die Grundgebühr umgesetzt, also zahle ich effektiv 50 Euro für den Einbau mit dem Smart Meter zusammen. Was ich ja eigentlich sage, okay, alles gut, ja. Aber LEW sagt zu mir, ja, wir haben die neuen Preise bekommen, kann ich Ihnen gleich sagen.
Das ist doch schon mal gut, Patrick.
Habe ich mir auch gedacht.
Da geht dir doch das Herz auf. Ja. Sie sagt, neue Preise sind da. Wunderbar. Du denkst, ja, herrlich. Das kann ja nur in die richtige Richtung gehen.
Genau. Du wirst es nicht glauben, die wollen 900 Euro für das verfickte Smart Meter haben plus Elektrikerkosten. Da frage ich mich.
A Schnapper.
Zumal die Regierung oder der Verbraucherschutz auch warnt vor zu hohen Gebühren für diese Smart Meter Einbauten. Wirklich, die warnen davor.
Hat zu Recht anscheinend.
Ja, und jetzt kommt hier LEW, ja, wo ich mir denke, also
Leute, das ist eine unseriöse Firma, so eine Kleinstfirma.
Das ist wirklich unseriös und ich warne jeden davor, das über LEW machen zu lassen. Gell? Und ich rate dann sogar davon ab, geht's von LEW weg und boykottiert's die. Ja, Boykott ist ja gerade so in aller Herren Munde.
Stimmt.
Und von daher boykottiert LEW, sucht am besten einen Stromanbieter.
Aber das Ding kann man sicherlich selber auch einbauen. Das kaufst halt und was kostet das Ding?
Nee, das darfst du nicht selber einbauen, das ist das Problem.
Das ja gut, das muss der Elektriker einbauen, das ist ja klar.
Genau, der muss auch die Genehmigung haben
dazu. Genau, richtig. Aber was kostet dann dieses Smart Meter?
Ja, ich weiß nicht, ich habe mal geschaut, so um die 150 Euro ungefähr kostet das Ding. Und wenn man schon einen neuen Stromzähler hat, also mit so einer Optik dran, dann ist es einfach nur so ein Draufsetzen, also nichts Dramatisches eigentlich, ja. Aber das finde ich dann doch der Hammer.
Ja, vielleicht haben sie einfach kein Personal.
100 Euro, und kann natürlich auch sein, da sagen wir, machen es nicht.
Wir können es gar nicht machen.
So, machen wir 900 Euro, weil dann macht es keiner.
Genau, 900 plus nochmal 900 Einbau, sind wir bei 1800. Das wird dann schon keiner machen.
Ja, das ist echt der Hammer. Also da frage ich mich echt, wie das jetzt hier umgesetzt werden soll in den nächsten Jahren, sage ich mal. Zumal wir wieder hinten nach sind, weil es gibt ganz viele Länder in Europa, die sind wesentlich weiter. Jetzt wenn ich an Holland denke oder auch die nordischen Länder, die haben alle sowas schon verbaut. Selbst Italien ist da schon weiter als wir. Und gerade wenn man halt auf flexible Strompreise wechselt, dass man halt den Strom nachts zum Autoladen benutzen kann, der dann wirklich billigst ist zum Teil, nur 10, 11, 12 Cent. Da stellt man sich doch echt die Frage, was die für einen Auftrag haben hier, die Burschen.
Ja, hoch interessant.
Ja.
Auch interessant ist, wenn wir nach Schongau sehen, müssen wir nochmal daran erinnern, gelesen, dass leider sehr, sehr bitter, ja damals Dr. Friedrich Zeller, ein aus meiner Sicht Ausnahmekommunalpolitiker bei uns in der Region, viel zu früh gestorben ist. Und da hatte die SPD jetzt zu Recht einen Antrag eingereicht, der dann auch wohl einstimmig durchging, da einen Platz nach ihm zu benennen, den Dr. Friedrich Zeller Platz. Alles so gut, so fein. Ich finde den Platz nur irgendwie nicht schön an der Lechsporthalle.
So, was?
Vor der Lechsporthalle soll dann der Dr. Friedrich Zeller Platz entstehen. Weiß nicht, ich finde es keinen so schönen Ort, wenn ich ehrlich bin.
Vielleicht gibt es keinen, heißen die anderen schon alle irgendwie Himmler, Hindenburg, keine Ahnung.
Ja.
Man könnte ja auch mal irgend so einen Himmler Hindenburg wegnehmen und einfach mal dann sagen jetzt.
Wir hatten doch in Schongau die Diskussion, das wäre so mein Vorschlag. Wir hatten doch da letztens schon mal einen Vorschlag von so einer Straße, Ja, da, ja. Wo dann auch, gell, oder genau, war das Hindenburg? Ja. Ich glaube ja. Wo man ja auch dem seine Vergangenheit noch mal ein bisschen Revue passieren hat lassen und festgestellt hat, okay, so ideal war er dann wohl auch nicht. Und da könnte man ran. So eine Straße könnte man, finde ich, dann schon auch abändern. Das wäre dem Ganzen auch angenehmer, auch schöner, finde ich, wie so ein Parkplatz gefühlt. Wie ein gefühlter Parkplatz, ja. Ich mochte Dr. Zeller sehr gerne. Deswegen.
Oder Brunnen. Dr. Friedrich Zeller Brunnen.
Ja, das gibt, der kommt oben drauf.
Ja, gut.
Genau. Ja, waren nur meine Gedanken zu dem Thema.
Ist ja nicht schlecht. Lass uns mal in die Türkei schauen, Christian. Die Proteste gehen weiter. Hunderttausende waren jetzt beim letzten Protest.
Yep.
Auf den Straßen massivst. Da stellt sich immer noch die Frage, gibt es immer noch Leute, wir haben im letzten Podcast drüber gesprochen, die das immer alles noch so befürworten. Und ich hatte ja gesagt, dann geht's auch zurück in die Türkei.
Ich bin, also Patrick,
und,
an der
und,
Stelle.
Und ja, wenn ihr schon gern in der Türkei seid, dann könnt ihr wenigstens in Erdogan die Ziege halten. Ja?
Dass der nicht wegläuft, weil die hat mich da auch, die hat da auch keinen Bock drauf.
Die hat auch keinen Bock drauf, den Scheiß, ja.
Ja.
Aber wir haben jetzt da ein paar so Szenarien.
Da darf ich noch, bitte, bevor ja. Das, ich muss mich noch mal kurz aufregen. Also ich bin ja, wie wir immer in dem Podcast so schön sagen, ein an sich eher linksgrün versiffter Typ. Das Grün kannst du ja mittlerweile streichen, weil ich eher ein links versiffter Typ bin. Weil die Grünen ja mittlerweile wer Etats raushaut und
Kriegstreiber, oder?
Sag's doch, Kriegstreiber.
Ich möchte nicht Kriegstreiber sagen.
Na gut. Weil das wäre dem auch ungerecht.
Ja, weil das eher normaldenkend dann noch ist.
Nein, ich halte es für komplett übertrieben, aber ich bin ein linksversiffter Typ. So. Allerdings, und bin natürlich, was Einwanderung angeht, auch deutlich entspannter wie manche andere Menschen. Und was Migranten angeht. Aber wenn jemand, der aus der Türkei kommt und bei uns dieses Vorgehen von Erdogan noch
und alles hofiert, genießt hier, alles genießt, Demokratie, genau, alles, was
dazu da kriege ich dann tatsächlich, auch ich als linksversiffter Typ kriege langsam Plack. Mhm. Da kriege ich richtig Plack und da bin ich der gleichen Einstellung wie du und denke mir, ja, dann geht's doch in dieses Land.
Ja.
Hier in einer gewachsenen Demokratie, wo du mit kompletter Meinungsfreiheit alles sagen darfst, alles machen kannst, was also vorausgesetzt, du beleidigst niemanden oder schränkst irgendwo jemanden damit ein. Und dann bist du jemand, der wo das von Erdogan noch gut findet. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Wenn es dir gefällt, dann geh doch da halt wieder runter. Dann ist doch alles gut. Dann ist doch die Welt in Ordnung.
Ja.
Dann hast du deine 90% Inflation oder 60% Inflation und dann kannst 80, du, dann kommst du, dann kommst du in den Knast, wenn du was Falsches sagst. Du willst es doch so. Dann geh doch dahin. Bitte. Bitte.
Ja.
Wie gesagt, ansonsten bin ich echt entspannt. Aber bei sowas denke ich mal, leck mich am Arsch.
Verstehe ich auch nicht. Habe ich zur Wahl schon damals nicht verstanden, dass Leute ihn noch gewählt haben und leben hier in einer geordneten und.
Dass bei uns auch nicht alles perfekt läuft.
Wohllaufenden Demokratie.
Ja? Genau. Aber sowas, da hört dann meine simulierte Gutmütigkeit auf.
Simuliert? Aber wenn wir jetzt mal die Szenarien durchgehen, was in der Türkei passieren könnte oder wie Erdogan reagieren könnte, habe ich mal so drei so Fälle rausgesucht, die möglich wären. Der erste Fall ist, die Proteste ebben ab. Ist möglich, aber also er lässt es praktisch
auslaufen
und es beruhigt sich schon
wieder. Wir sehen ein paar Feiertage.
Ist möglich, aber da die Oppositionsparteien da wirklich Druck machen, eher unwahrscheinlich.
Ja.
Ja.
Hoffe ich.
Hoffen wir alle, ja. Hm. Und ja, die zweite Möglichkeit ist, dass die Behörden lassen Imamoglu frei. Was eher
auch
noch unwahrscheinlicher ist.
Noch unwahrscheinlicher, ja.
Weil damit würde er praktisch ja den Sieg von ihm bestätigen und damit wäre seine Karriere am Ende. Der wäre durch.
Ja.
Wäre durch, weil dann gibt es sofort Neuwahlen, ja, die ja eh schon verlangt werden, dass jetzt Neuwahlen vorgezogen werden, die ihm vielleicht, wenn er freilässt, vielleicht noch aufgrund dann seines Entgegenkommens, ja, vielleicht noch helfen würden, aber Analysten sagen, eher nicht. Gell?
Nö.
Zumal ja auch nicht. Die Jugend, also hauptsächlich die Jugend mit protestiert, weil sie wollen halt einfach nicht in einem autokratischen Dasein.
Problem natürlich, dass die Wahlen auch in der Türkei von alten Menschen entschieden werden, ähnlich wie in Deutschland.
Wahrscheinlich, ja.
Die essen nämlich ziemlich scharf.
Mhm.
wären alt.
So. Und die dritte Möglichkeit wäre, dass Erdogan lässt die Proteste niederschlagen.
Nicht unwahrscheinlich.
Nicht unwahrscheinlich, aber er kann nicht so einfach die Proteste niederschlagen. Das würde wahrscheinlich in einem Bürgerkrieg enden. Also muss er sich ja praktisch das Recht suchen, Proteste niederschlagen zu können. Das würde dann wahrscheinlich in einer, wir sprechen hier von Anzeichen für sogenannten Agent-Provokateur, würde er einschleusen.
Das ist eine unterwanderst eigentlich die Proteste, hast da ein paar gewalttätige Leute dabei oder die
genau,
da alternativ die Leute anstiften.
Genau, da werden praktisch von staatlicher Seite werden Personen dahingeschickt, die dann sozusagen die Protestbewegung dafür anstachelt, Straftaten zu begehen.
So ganz inoffiziell.
Dann, was dann wieder ihn rechtfertigen würde, die brutal niederschlagen.
Oder sie machen selbst die Straftaten. Gibt's auch.
Was glaubst du, was 1, 2 oder 3?
Also ist ja schön, dass du einen kompletten Umsturz für unwahrscheinlich hältst. Halte ich nämlich auch für unwahrscheinlich, bloß dass es nochmal gesagt wurde, weil du in der Türkei halt auch immer das Militär dazu brauchst. Mhm. Ich glaube, in der Türkei gab's überhaupt schon mal einen Umsturz ohne Militär? Ich glaube nicht. Es sind immer Militärumstürze gewesen.
Vor ein paar Jahren war da mal so ein Versuch, gell?
Ja.
Eines Umsturzes. Keine Ahnung, ob das damals initiiert war oder nicht, um ihn zu stärken. Keine Ahnung.
Genau. Irgendwas, das weiß man auch nicht so genau.
Wir wissen es nicht.
Also, genau. Wenn dann, ich schätze 1, 2 oder 3, 4 stellt sich ja nicht so richtig. Also schätze ich Variante 3. Ist die wahrscheinlichste.
Variante 3. Ich glaube eher an Variante 1. Nein, 2. Ich glaube eher an 2. Dass die Proteste oder dass es so weit kommt, dass Imoglu freigelassen wird. Weil die Proteste in einer so großen, wie sagt man da, großen Größenordnung sich entwickeln werden, dass sie erst vielleicht doch überlegt, den ganzen.
Genau, das vermute ich jetzt nicht. Wir werden es sehen.
Wahrscheinlich werden wir es erleben, ja.
Hoffen wir mal. Wir halten uns gesund. Wir essen viel Gemüse, Patrick, und schauen somit, dass wir das erleben.
Ja, Willem. Ich habe ja letzte Woche mal ein bisschen was, habe ich da schon mal was angesprochen gehabt? Noch nicht, gell?
Nee,
habe ich
noch gar nicht angesprochen. Über was du sprechen willst,
Patrick? Ich weiß es nicht. Nicht von anderer Podcast. Ich wollte mal, es gab wieder einen Podcast.
Du hast letzte Woche podcasttechnisch Fritze Merz angesprochen.
Genau. Und
FAZ Deutschland Podcast.
Genau, und im gleichen Zug gibt es jetzt noch einen Podcast, FAZ für Deutschland. Und zwar geht es da um den Professor Dr. Andreas Michalsen, ist der über die Heilkraft der richtigen Lebensmittel spricht. Ein super Podcast. Er spricht da über Ernährung allgemein, gesunde Ernährung und welche Heilkräfte für einzelne Lebensmittel haben. Und das gibt's ja neue Erkenntnisse mit allem drum und dran, und ich kann euch den nur empfehlen.
Darf ich kurz an dieser Stelle noch eine Korrektur vom letzten Wochenende, von letzter Woche machen, vom letzten Podcast? Ich hatte gesagt, ein Ei hat 19 Gramm Eiweiß. Stimmt nicht, das hat 13 Gramm. Ich muss mich entschuldigen.
Das ist wirklich entscheidend.
Für alle, die jetzt der Meinung waren, sie Gott können sei da.
Dank hast du das aufgeklärt.
Sie gehen nach dem Pumpen nochmal richtig ran.
Ich habe mir jetzt echt gedacht.
Wie viel Eier hast du gegessen die Woche?
Mir kam das schon sehr viel vor, muss ich sagen. Ja, ganz viel.
Ja, witzigerweise ist im Eigelb mehr Eiweiß drin wie im Eiweiß, aber das wissen wir ja mittlerweile. Und mir ist es auch deshalb wichtig, weil die Amerikaner ja keine Eier mehr haben, sowohl als auch.
Ja, da kommen wir auch noch drauf zurück. Auf jeden Fall, Professor Dr. Andreas Michalsen ist Chefarzt und Internist und Ernährungsmediziner und arbeitet auch an der Charité in Berlin.
Was ich bisher gelesen habe, ein sehr kluger, differenzierter Mann, der durchaus mit die Thesen mit meinen Überlegungen decken.
So. Und ich fand den Podcast so dermaßen interessant, und es ist ja auch gerade wieder so voll in, dass man sich über Ernährung Gedanken macht, und jeder, du sagst, wenn du gerade etwas abnimmst, was isst du denn? Erzähl doch mal, was hast du für Rezepte? Und,
genau.
Aber ich will jetzt hier keine Rezepte verraten, sondern einfach nur mal so ein paar Lebensmittel aus diesem Podcast rausziehen, die er für absolut genial hält. Und da geht es zum Beispiel mit Kaffee los. Ja? Kaffee hat mir immer gesagt, Kaffee ist schädlich und Kaffee ist Bluthochdruck und was der Geier alles und Koffein, und man kennt ja die Geschichten, aber was es in den letzten 10 Jahren so an Erkenntnissen gegeben hat, ist ja unglaublich.
Und wir hatten es auch im Podcast schon mal erwähnt, dass Kaffee gar nicht so schädlich ist, wie man meint, sondern eher positiv ist. Ob das dann stoffwechselanregend ist zum Beispiel, eines der Dinge.
Was man jetzt weiß, ist, dass es die Zellreinigung fördert und kurbelt natürlich auch den Stoffwechsel an und ist gut für die meisten Organe, also für Leber, Gehirn und Ja, also es ist wirklich.
Bei der Menge, die ich Bier trinke, musst du Kaffee, viel Kaffee trinken.
Und empfiehlt auch, also auf alle Fälle, bis zu 6 Tassen am Tag sind absolut gesund. Aber er sagt auch ganz klar, wenn dann ohne Milch.
Ja, völlig zu Recht.
Gell? Also, ohne
ich
Milch?
Ich trinke ja grundsätzlich nur Schwarzkaffee. Du immer mit Milch und ich versuche dich immer davon zu überzeugen, schwarzen Kaffee zu trinken. Wenn es ich nicht schaffe, vielleicht schafft es Dr. Professor Michalsen.
Weil er sagt, in Milch ist Casein drin und der Stoff Casein hemmt die guten Stoffe, die Polyphenole im Kaffee. Ja? Also Polyphenole sind ja auch ist ein Faserstoff praktisch, der auch in Gemüse drin ist. Genau. Ja?
Und mehrfache Faserstoffe.
Genau, und er sagt, wenn dann Hafermilch, aber da muss man auch wieder drauf schauen, welche Art von Hafermilch, also am besten den ohne Zucker, ohne alles, ja. Weil das ist ja auch wieder, wir sprechen ja hier von hochverarbeiteten genau. Lebensmitteln, also da muss man ein bisschen drauf schauen, wenn es geht, ohne alles.
Genau, da gibt es so die Barista-Varianten der ja, Hafermilch, genau. Die sind da anscheinend wohl nicht schlecht, aber da darf man auch immer auf die Inhaltsstoffe schauen.
Unbedingt, ja, weil wenn da Zucker drin ist, ist nicht gut und von daher, ich empfehle ja immer wieder, wenn mit Kaffee, wenn dann mit Milch, dann laktosefreie Milch.
Ja, die ist zu süß.
Ja, aber das ist ein natürlicher Süßungsstoff, also wenn man von Haus aus auf Zucker verzichten kann oder es versucht, dann nimmt man sowas, weil dann hat man so einen ganz leichten Touch.
Oder man gewohnt sich es einfach ab, das ja. Mit der Milch. Ja. Das dauert ein bisschen. Vielleicht eine Woche und dann ist alles gut.
Und wir sprechen hier von wenn man es mit Milch trinkt, dass diese Polyphenole um 30% gehemmt werden. Ja? Also ist schon erstaunlich, ja? Fand ich auch interessant. Ja. Ja, er hat auch über Beeren gesprochen. Beeren, der Hype an Heidelbeeren.
Ach so, ist ja, ich dachte jetzt gerade kurz an Kanada und.
Nein, keiner da. Und nein, aber die Beeren zum Beispiel.
In Kanada ist keiner da.
Und wir sprechen hier von Heidelbeeren mit weißem Fleisch. Und die mit weißem Fleisch sind ja rangezüchtete Beeren, die
wie widerlich.
Ja, und die haben weißes Fleisch.
Weißes Fleisch.
Und die haben nur ein Zehntel so gesund wie die Wildheidelbeeren. Und da empfiehlt ja ganz klar, Wildheidelbeeren unbedingt die gefrorene nehmen, weil die haben noch alle
ja. Oder halt in der Saison drin. Kaufen. Aber das haben wir auch schon mal erwähnt, dass es einfach Sinn macht, die Lebensmittel in der Saison zu kaufen, um einfach erstmal auch die Wege kürzer zu halten.
Ja, eben. Da finde ich hochinteressant, was er da gesagt hat. Er sagt auch, alle Beeren und alle Lebensmittel, die sehr, 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 sehr rot und tiefrot sind. Ja, also
sehr intensiv im Geschmack natürlich dann auch.
Sehr intensiv im Geschmack und aber auch alles, was tief und rot ist, hat sehr viel gute Sachen drin.
Das wissen wir ja auch drin, evolutionär, ja? Wenn du einem Kind einen Brokkoli hingibst, dann ist zwar der grundsätzlich jetzt erstmal gesund, aber das Kind ist nicht begeistert und das liegt mitunter auch an der Farbe.
Richtig.
Weil grün ist mal leicht verwechselbar mit dem Grashalm und der Grashalm, der schmeckt halt nicht so gut. Und wenn du dann die Wahl hast zu was Roten, ja, warum denn nicht? Ja.
Er sagt auch, weiße Nudeln zum Beispiel. Man sagt ja immer, Vollkornnudeln ist das A und O.
Sag ich immer, ja.
Sagst du auch, ja. Sagt er auch. Aber viele wollen das
halt nicht. Ich mag ihn.
Ja. Aber viele wollen es halt nicht essen, weil es einfach geschmacklich jetzt nicht so ist wie jetzt eine schöne weiße Nudel, finde ich.
Ich finde die.
Mehr Geschmack.
Ich finde die sogar besser.
Aber er sagt, weiße Nudeln, also auch Kartoffeln oder Reis, kann man zum Beispiel einen Tag vorkochen. Weil da geht es ja im Endeffekt um die,
Stärke.
Um die resistente Stärke.
Genau.
Und wenn man die frisch isst, ist die resistente Stärke aufgespalten und genau. Kann vom Körper aufgenommen werden. Wenn man sie abkühlen lässt, ja, kristallisiert sie, macht zu und kann vom Körper genau. Am nächsten Tag nicht mehr aufgenommen werden. Das heißt, es geht oben rein, die Stärke, und unten wieder raus.
Genau. Und sie stärkt sogar noch den Enddarm in den Bakterien.
Ja, genau. Das ist übrigens dann eher bei den
ähnlich wie bei den Vollkornprodukten.
Das ist dann eher wie bei den Haferflocken, da komme ich auch noch drauf zu. Und er sagt,
ist bei denen aber auch so. Ist bei Vollkornprodukten okay. Auch so und ist bei der gebundenen Stärke auch so. Mhm. Ob das dann Reis ist oder ob das Kartoffeln sind oder ob das Nudeln sind.
Und er sagt dann auch, dass diese am nächsten Tag, wenn man diese Weißprodukte isst, Kartoffeln, Reis und Nudeln, dass die einen ähnlichen Nährwert haben wie Vollkornprodukte. Auch sehr interessant.
Nicht ganz so viel. 12 Stunden. 12 Stunden musst du das abkühlen lassen. Dann ist das entsprechend gebunden. Und was aber der Vorteil an Vollkorn ist, ich möchte das Vollkorn nicht komplett rausnehmen, ist, dass jede jede Frucht oder jedes, ja eigentlich jede Frucht oder alles, was wächst, den Großteil der Nährstoffe in der Schale hat. Mhm, genau. Und das ist natürlich bei einem Vollkornprodukt, wo die Schale ja mitverarbeitet wird, hast du das halt dann mit dabei. Das genau. ist auch einer der sehr großen Vorteile.
Ballaststoffe.
Zum Beispiel.
Genau. Genau. Jetzt kommen wir zu den Ballaststoffen. Haferflocken. Haferflocken haben wir ja ganze Zeit lang, oder viele Influencer haben das mal gesagt, Haferflocken sind ungesund. Ja, das benutzen die natürlich auch, um Schlagzeilen zu machen, um Klicks zu bekommen. Und er sagt, je gröber, desto gesünder. Ja, weil die natürlich nicht komplett verdaut werden, sondern dann jetzt mal wieder da, auch in den Darm marschieren, genau. da wo die Bakterien das brauchen. Genau. Ja. Und fand ich auch sehr, sehr interessant. Also Haferflocken, ganz Gegenteil, sind super, super gesund. Und wenn jemand so ein bisschen Fevel hat und einmal am Tag Haferflocken isst, dann tut er sehr, sehr viel für die Gesundheit. Ja. Und Proteine müssen wir auch noch drüber reden. Ja, das fand ich auch sehr interessantes Thema. Da hat dann einer zum Schluss noch gefragt, es war auch irgendein Professor oder irgendein Doktor, der da nachgefragt hat. Und er sagt auch, empfohlen sind ja 0,8 bis 1 Gramm pro Körpergewicht. Jetzt sagen natürlich Influencer, um halt den Hype zu heben, weil alles ja gerade über Proteine ist ja gerade das Schlagwort.
Ja, da ist auch eine riesen
Industrie Markt dahinter.
Und Industrie dahinter. Genau. Und jeder, der wo das dann, also ein Großteil derjenigen, der das dann propagiert, hat irgendwelche Supplements natürlich noch in seinem Shop irgendwo
genau.
oder dabei und profitiert natürlich auch davon.
Und Influencer sagen zum Beispiel, dass 1,5 bis 2 Gramm pro Körpergewicht gut sind und wir brauchen, aber das ist falsch und das ist sogar gefährlich.
Die gehen sogar teilweise bis 3 Gramm hoch und dann wird es stellenweise super richtig gefährlich.
Weil wenn man zu viel davon nimmt, dann fördert man wirklich
Niereninsuffizienz,
Herzanfall, Schlaganfall, Diabetes. Ja. Also das ist wirklich schlecht und in der Forschung, wusste ich auch nicht, werden, um sowas zu untersuchen, werden Tiere bewusst mit proteinreichen Futter versetzt, um halt sie krank zu machen, um dann zu schauen, wie der Körper des Tieres, also bei Mäusen zum Beispiel macht man das, reagiert. Also
da sterben halt früher dann mit zu viel Proteinen.
Genau. Und die werden dann zu Forschungszwecken halt so hochgezüchtet mit diesem proteinreichen Essen, um dann zu schauen, was passiert.
Das hatten wir auch schon mal gesagt, wo wir über die High-Protein-Produkte gesprochen haben. Und ich habe ja letzten Podcast gesagt, ich schaue jetzt gerade aktuell, wie gerade mein Proteinbedarf ist und was in den Lebensmitteln drin ist, die ich mir zu mir nehme, einfach mal, um wieder einen Stand zu bekommen, wie viel Proteine nehme ich denn überhaupt zu mir. Mhm. Also ich bin schon der Meinung tatsächlich, dass du, wenn du jetzt intensives Training machst, wir reden jetzt hier nicht von einem Hochsport, also von einem Leistungssport überhaupt nicht, sondern von einem etwas ausgeprägten sportlichen Dasein, dass du da bis vielleicht 1,5 Gramm maximal an Proteinen hoch kannst. Aber da rede ich auch, aber 1 Gramm wird auch reichen. Mhm. So, in dieser Range wird man als Mann, ich rede vom Mann, in der Range wird man sich bewegen können. Aber du solltest halt wissen, was dann in den einzelnen Lebensmitteln drin ist, dass du da nicht drüber gehst und dass du da auch nicht nur bei 0,6 die ganze Zeit umeinander eierst.
Bei Personen über 50 oder ab 50 sagt man, die können mehr Proteine essen, da sagt man sogar bis 1,5, weil einfach die
körperliche Aufnahme nicht mehr so da ist. Da geht auch viel unverdaut durch und das kann man dann ein bisschen ausgleichen, das ist richtig.
Was ich auch bis jetzt nicht gewusst habe, ist, fand ich auch sehr interessant, sagst, die meisten Sachen, die scharf sind, sind gesund. Also Chili ist super gesund und in epidemiologischen Absolut. Studien sagen auch, die am schärfsten essen, leben am längsten. Das hat man einfach jetzt herausgefunden, gell?
Ja.
Diese epidemiologischen Studien sagen das oder haben das herausgefunden. Man weiß zwar nicht, ob die jetzt noch was anderes essen, anders, aber grundsätzlich die Länder, die viel scharf essen, werden am ältesten.
Ja,
das finde ich auch sehr interessant. Also man kann sich hier schon mal hier so ein,
genau.
Wie heißen die, nach was wird das berechnet? Nach Skurril.
Skurril.
Skurril. Ja, kann man sich mal eine Million reinschieben. Ne?
Ja, auch interessant, wenn wir gerade über Proteine sprechen. Man kann sich da ja mal ein Bild machen, wie viel Protein isst man denn so am Tag. Und dann geht es aber nicht darum, dass du das jeden Tag genau einhalten musst. Man muss da auch keinen Wahn draus machen. Wir haben ja da auch so einen Speicher im Körper. Es muss halt so grob passen. Es kann mal ein bisschen eine Woche mehr Proteine sein. Wenn
man
sein. Nur
Gemüse isst, zum Beispiel, kann man nichts falsch machen.
Genau. Ja. Und du kannst aber auch mal eine Woche weniger Proteine zu dir nehmen. Es geht halt um die Langfristigkeit dessen. Wenn du über Jahre zu viel Proteine zu dir nimmst, das ist schädlich. Wenn du über Jahre zu wenig isst, bist du halt, was Muskelaufbau betrifft, vielleicht nicht so effizient. Bedeutet nicht, dass es nicht klappen kann, aber bist halt nicht so effizient. Da geht es eher um eine Langfristigkeit, nicht um eine, ach, ich habe jetzt trainiert und muss jetzt heute genau schauen, dass es das passiert, weil der Körper einfach einen puffernden Speicher auch diesbezüglich hat. Und Ballaststoffe, hast du jetzt gerade noch gesagt, ist einfach Gemüse des A und O.
Ja, Fleisch enthält zum Beispiel kein einziges Gramm Ballaststoff oder keinen einzigen Ballaststoff. Also von daher ist eine reine Ernährung mit Fleisch eigentlich nicht gut.
Genau.
Aber das wissen wir ja schon.
Und eins, wenn wir gerade beim Thema Ernährung sind und uns da intensiv gerade damit beschäftigen, es gibt auch interessante Studien dazu, aber aus meiner Sicht noch viel zu wenige, dass es einfach unterschiedlichste Körpertypen gibt, die einfach wahrscheinlich so viele wie es Menschen gibt aufgrund ihrer Genetik, dass jeder unterschiedliche Lebensmittel unterschiedlich verarbeiten und aufnehmen kann. Mhm. Und jeder muss für sich ein bisschen in den Körper, ein Gespür für seinen Körper kriegen und ein bisschen reinhören, was tut mir denn gut? Was funktioniert denn bei mir? Was passiert denn, wenn ich zu viel Kohlenhydrate esse? Sollte ich eher mehr Kohlenhydrate essen oder vielleicht eine etwas proteinreichere Ernährung? Da kann man sich mal beschäftigen, was ist man denn für ein Körpertyp? Das ist nicht jeder, wenn das Gleiche zu sich nimmt, kommt zu den gleichen Ergebnissen.
Er meinte noch, als Schlusswort hat er noch gemeint, wenn man sich nicht sicher ist, was eine gute Ernährung ist, kann man zum Beispiel auch, was er auch selber macht, zu KI gehen, also sprich Gemini oder ChatGPT befragen, ja, zum Beispiel ob, wie er das genannt, die wichtigsten Ernährungsstudien kann man da erfragen und er lernt auch immer noch dazu, weil oft noch Sachen rauskommen, die er auch manchmal nicht wusste und immer selber überrascht, wenn da irgendwas Neues drin steht und den kann man eigentlich sehr gut glauben. Also nach Ernährungsstudien schauen zum Beispiel über Haferflocken, Ernährungsstudie Haferflocken, Ernährungsstudie Nudeln, also irgendwie sowas eingeben und dann kriegt man eigentlich immer die richtigen und auch Wahrheiten angezeigt. Gell? Also da empfiehlt aktuell, er unbedingt. Also sollte es viel mehr nutzen, sagt er, auch für Ernährung, weil man da auch super Gerichte auch sich zusammenstellen lassen kann. Gell?
Also ich bin ja auch jemand, der wo gelegentlich mal so wieder vegetarische Phasen einbaut in seiner Ernährung, wenn ich dann mal wieder eine Phase hatte, wo ich einfach gefühlt zu viel Fleisch gegessen habe.
Pommes und Ketchup und Weißbrot mit Marmelade.
Genau, aber eine rein vegetarische oder vegane Ernährung ist nicht automatisch gesünder.
Nö.
Das muss man an der Stelle auch mal sagen. Sie ist nicht automatisch ungesünder, aber genauso wie du dich halt auf der einen Seite ungesund ernähren kannst, kannst du dich auch vegan maximal ungesund ernähren.
Thema, gerade diesen hochverarbeiteten Lebensmitteln.
Genau, halt, gell, das ist genau Thema ja. Hochverarbeitete Lebensmittel ist ein Faktor. Du hast mal im Podcast gesagt, man sollte eigentlich so essen, wie wir vor 70 Jahren,
ja, wie, 80 Jahren. Wie die Urgroßeltern.
Genau, wie die Nahrung zubereitet haben. Also, dass du alles halt noch irgendwie erkennst. Mhm. Zumindest, wenn du das Kochen anfängst. Und das ist natürlich auch interessant.
Absolut. Ja. Gut, haben wir unsere Ernährungstipps hier mal oder
zusammengebracht, ja.
Zusammengebracht, ja. Ich empfehle euch, wie gesagt, diesen FAZ-Podcast mit dem...
Ja, den braucht ihr ja jetzt nochmal hören, jetzt hast du es ja zusammengefasst.
Ja, da sind noch andere Sachen noch drin, aber ist halt hochinteressant, was er da sagt und in einer lustig beschwenkten Runde, sage ich mal.
Ja, es ist ja auch das, dass man uns ja auch nicht immer glaubt. Mhm. Wenn ich jetzt seit Jahren über Vollkornprodukte schwadroniere, glaubt man mir vielleicht nur bedingt, aber wenn das ein Doktorprofessor Michalsen sagt, dann glaubt man dem vielleicht etwas mehr, muss man an der Stelle sagen. Lass uns, apropos Glauben, zum RB Leipzig schauen. Rose ist raus.
Hab ich gelesen, ja. Rose ist raus. Anscheinend war es.
Und Löw kommt.
Löw kommt, ja.
Aber nicht.
Schlott Löw.
Genau, richtig. Also Schlott. Nicht ehemaliger Co-Trainer.
Schlott. Keine Ahnung. Komischer Vorname, kann ich nicht aussprechen, nicht komischer Vorname, aber ich kann halt einfach nicht aussprechen, weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Von daher sage ich mal.
Ich sag mal Schold.
Schold. Schold, ja. Wieder Löw.
Löw. Löw, ehemaliger Co-Trainer unter.
Keine Ahnung. Kenne ich nicht.
War da unter Klopp schon? Könnte sein. Er war auf alle Fälle. Unter Nagelsmann, glaube ich, war er nicht. Aber er hat ja schon ein paar Co-Trainer-Stationen hinter sich. Interessanter Typ.
Bayern ja gestern auch wieder in der Nachspielzeit gegen Haben die St. Pauli haben die gespielt?
St. Pauli. Ach, den hätte ich auch. Also St. Pauli mag ich ja
finde ich jetzt mega. Hat Bayern Abwehrprobleme oder?
Ja, natürlich. Lauter Verletzte in der Abwehr. Also, wir haben Abwehrprobleme.
Ich habe es echt nicht gesehen, aber ja, jetzt kommt Mailand. Ne? Da können wir mal gucken,
was das wird. Ja, das wird interessant. Da sollten sie eine Schippe drauflegen.
Lass uns mal kurz zur jungen Union schauen, Christian.
Oh, toll.
Die junge Union finde ich auch sehr interessant.
Sie weißt du, warum wir den 100-Meter-Lauf gewonnen haben? Also mitunter im Staffel mit drei Marktgemeinderatsmitglieder an der Einweihung der Tartanbahn.
Du.
Wurden wir ja Erster im Staffellauf 100 Meter. Wir haben uns gegen Leichtathletik-Familien durchgesetzt.
Supersportler.
Über andere Leichtathleten, durch MittelschullehrerInnen. Wir wurden Erster Platz. Und weißt du, warum?
Weil
ich so schnell gelaufen bin.
Der Barfuß Rest war's.
Ist ja von Haus aus erstens mal das. Der Rest ist von Haus aus schnell gelaufen. Also erstens haben wir gewonnen, weil die anderen so schnell waren, nicht weil ich so schnell war. Aber ich war nicht so langsam, weil neben mir die junge Union gestanden ist und auch mitgelaufen ist. Und ich wollte nur weg von denen. Ich gesagt, sie von der jungen Union stehen da, komm, gib mir den Stab, ich renn wie Sau.
Jedenfalls die junge Union fordert jetzt auch zur Rückkehr zur Wehrpflicht. Der CDU-Politiker hat gesagt, die Bundesrepublik brauche eine starke Abschreckungsfähigkeit. Nur so können Kriege verhindert werden. Die Bundeswehr habe massive Personalprobleme und sende in ihrem derzeitigen Zustand ein Zeichen der Schwäche aus.
Hast du heute die heutige Jugend schon mal angeschaut? Kannst du dir die Bundeswehr
vorstellen? Ja, darum müssen sie jetzt wieder zur Bundeswehr, damit sie mal wieder gestählt werden.
Ja, genau. Nicht so Vogue umherlaufen und
nicht so jammernd.
Und Grün oder Linke wählen. Was soll denn das?
Ja.
Geht zur Bundeswehr.
Also Grüne sind jetzt für die Bundeswehr, für die
Einführung. Entschuldigung, die Linke wählen.
Und die Linken natürlich nicht. Und die SPD will ja das auf
Freiwilligen Basis. Was treibt schon mal aus, das Linkswählen in der Bundeswehr? Warte, ich habe ja gesagt, ich bin mir unsicher mit der Bundeswehr. Aber wenn die junge Union sagt, sie ist eigentlich für die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Also ich bin, es geht mir um die Wehrpflicht.
Ich sehe das auch so, weil ich war auch bei der Bundeswehr und die Zeit hat mir definitiv nicht geschadet. Und wenn es mir nicht schadet, wird es den kleinen Strichern da draußen auch nicht schaden.
Ja, die alten weißen Männer haben immer diese Ansicht, dass was sie gesund gemacht hat, alle anderen auch gesund machen, dass wir unterschiedliche Zeiten jetzt haben, das ignorieren manche einfach.
Ja, dann können auch die eingebürgerten türkischen Mitbürger ihre Kinder dann auch mal zur Bundeswehr schicken. Gell? War nämlich früher völlig normal und gang und gäbe, dass einfach.
Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Wehrpflicht nicht, die Wiedereinführung nicht gut finde, steigt mit jedem Kommentar der jungen Union.
Na gut, aber Gott sei Dank ist ja dein
mein Wort
nicht.
Mein Wort in Gottes Ohr. Wirst du dazu sagen, dass ihr da keinen Einfluss habt?
Also ich unterstütze das, aber ich würde es noch ein bisschen weitergehen und würde sagen, ich bin für Bundeswehr oder ein soziales Jahr einfach, dass es anderen auch hilft. Also sprich sozialen Einrichtungen und sonst irgendwas.
Ja, wenn dann sowieso. Dafür,
das ist ja klar. Genau, nur so sagen, nur Wehrpflicht, nee. Also da muss natürlich auch die Möglichkeit geben, dann sozial tätig zu werden.
Ja, die junge Union, ja Wahnsinn.
Ja.
Das ist ja auch Kompetenz geballt. Im Gummibärchen.
Im Gummibärchen? Wie kommt es auf Gummibärchen?
Ja, weil es ungefähr das Rückgrat beschreibt.
Ja. Wir müssen auf den US-Boykott zu sprechen kommen, Christian. Hast du da schon was mitbekommen zufällig, was da so passiert gerade?
Ja, erstaunlicherweise. Du hast mir mal was erzählt, dass man jetzt dann langsam anfängt, irgendwie die amerikanischen Produkte meiden zu wollen.
Also es hat angefangen mit Kanada und Mexiko. Die sind da gerade voll im Training. Die wissen, wie es geht. Jetzt schwappt das Ganze auch nach Europa rüber, gerade jetzt durch die Zölle. Und da werden natürlich die Autobauer richtig schlucken. Ja. Was aber nicht ganz so einfach ist mit dem Boykott, weil natürlich auch viele Firmen, die wie Adidas zum Beispiel, bestes Beispiel, Adidas ist, glaube ich, 35% der Investoren sind von BlackRock. Also haben wir natürlich jetzt ein Problem, dass mir
Fritze Merz
trägt
Adidas.
Genau. Und also man schädigt damit auch praktisch, wenn man meint, man müsste jetzt zum Beispiel McDonald's, ja, ist der größte Gastronomie.
Also wenn du den meidest, dann dann also ich, förderst ist du
maximal gesund.
Ja, genau, wenn man ich wollte gerade sagen, dann förderst du mal vorrangig mal deine Gesundheit, aber weil wir bei dem Thema von vorher waren. Und ich finde es unverantwortlich, dass ein Influencer, der Influencer für McDonald's Numero Uno, Markus Söder, eine Werbung, gut, McDonald's
sponsert. Donald Trump war ja auch hier.
Genau, da, McDonald's hatte, glaube ich, den Parteitag der CSU gesponsert. Oder also sowas, kriege ich Plack. Kriege tatsächlich Plack, wenn ich den in so einen Burger hineinbeißen sehe.
Aber auf
und Merz übrigens auch.
Auf Reddit gibt es ja zum Beispiel eine Gruppe, die hat mittlerweile schon, von der Woche hat die schon 180.000 Mitglieder gehabt, die sich beratschlagen, was man denn machen könnte, um die USA zu boykottieren. Und da geht es natürlich auch so gerade Produkte wie Coca-Cola oder wie gesagt McDonald's, Burger King.
Ich bin übrigens dafür,
dass man auf Österreich, haben wir ja Almdudler. Ja, man kann ja mal auf andere Getränke, wenn man sowas trinken will, weil ich trinke sowas nicht, kann man ja mal zurückgreifen. Allgemein ist Limo schlecht. Ja, schlimm. Limo und Cola, bitte.
Ja, verzichtet jetzt doch ganz drauf, auf diesen Rotz. Und ich wäre übrigens auch dafür, dass, wenn wir jetzt in der Gastronomie die Lebensmittel, die Steuer senken, dass man das nicht für McDonald's und Burger King macht. Mhm.
Aber das ist einfach eine ungesunde Scheiße ist. Der größte Gastronomie Arbeitsstellen, wie sagt man da, Arbeitgeber ist McDonald's mit 65.000 Beschäftigten allein in Deutschland.
Das ist trotzdem. Ich bin auch dafür, dass für Cola andere Steuersätze zu gelten haben. Für Coca-Cola oder für Cola-artige Getränke, Limo, was auch immer, für den ganzen Scheißdreck.
Auf jeden Fall kann man das auf beider gleichen Seite sehen, wie jetzt Deutschland und USA. Das heißt, Betriebe, die
in USA... Sagt er und zündet sich eine Zigarette an.
Betriebe, die in USA geschädigt werden, sind Zulieferer aus Deutschland umgedreht. Also es ist nicht ganz so einfach.
Ja, jetzt, weil mega Trump, komplex.
Trump ist da auch in seiner Art und Weise so engstirnig und dumm, muss man sagen, dass man, wie wir schon gesagt haben, Zölle ist nicht die Lösung, weil die Zölle schaden eigentlich mehr dem eigenen Land, ist in dem Fall, ja, weil Zölle sind nie gut, ja.
Protektionismus, genau, so ist immer ein Fremdwort rauszuhauen.
Und es ist alles so verknüpft mittlerweile und dass man gar nicht mehr weiß, wo was hingehört und dass man eigentlich auch, wenn man Sachen in Deutschland kauft oder deutsche Produkte, wo viele Anteilseigner aus den USA sind, auch die Wirtschaft automatisch in den USA wieder stärkt. Also es ist
wie auf was man verzichten kann, diesen Tipp kann man ja mal geben. Wenn du wirklich Bock hast, dann schaust du dir die Führungsriege der amerikanischen, also der Top-Milliardäre in Amerika an und dann schaust du dir an, die wo alle bei der Amtseinführung von Trump in Reihe und Glied gestanden sind, beginnend bei Elon Musk über Jeff Bezos, geht weiter Mark Zuckerberg. Wen haben wir denn dann noch alles?
Netflix, Disney Plus.
Da kannst du wunderbar verzichten.
Amazon.
Du kannst wunderbar verzichten auf Amazon. Du kannst wunderbar verzichten auf Netflix. Du kannst wunderbar verzichten auf Disney Plus. Du kannst doch wunderbar verzichten auf alles.
Theoretisch ja.
Du kannst wunderbar verzichten auf ein iPhone. Kaufst du halt den deutschen Hersteller.
Welchen denn?
Ach so, gibt's keinen, oder wie?
Kommt jetzt um Siemens-Handy oder was? Das gibt's doch gar nicht
mehr. Ja, im Peitinger, also Peiting geht ja da voran.
Ja, ja.
Also wir sehen ja immer in der Presse, unser Bürgermeister geht voran. Er ist ein Macher. Er ist derjenige, der Innovation nach Peiting bringt. Und dieser Walderlebnispfad, der jetzt entsteht, bekommt ein Baumtelefon, Patrick.
Ein Baumtelefon.
Also, da muss man halt mal innovativ sein. Oder? Ja, da muss man halt mal innovativ sein. Und da muss man halt mal.
Weißt warum?
Den nächsten Schritt denken.
Weißt warum? Weil im Wald soll man nicht schreien.
Wir haben so viele Bäume im Peiting. Da lässt sich doch ein Kommunikationsnetz aufbauen.
Ja, eben.
Und mit dem man flüstern kann.
In den Wald soll man nicht schreien.
Genau.
Und darum macht man so ein Telefon, dass man einfach, wenn man jemanden drüben am nächsten Erlebnispfad-Trainingsgerät, kann man ihn dann leise übers Baumtelefon. Genau.
Ja, richtig, macht das Sinn. Nein, da musst du einfach die Innovationen, die jetzt auch schon im Peiting geboren werden, die musst du halt einfach in die Welt tragen. Mhm. Und dann funktioniert das eigentlich relativ einfach alles. Wenn du keinen Bock mehr auf Netflix hast, dann schaust du in den Kindergarten und bestellst dir einen Komischi bei. Ja. Grüße gehen raus. Ich wusste nicht, was es ist. Ich musste es mir zeigen lassen. Das ist ein Theaterkasten, wo du dann oben so Bilder reinschiebst und aufgrund dessen der Gegenüber ein Märchen erfährt. Mhm. Das ist toll. Es ist wunderbar. Es ist analoges Fernsehen. Es ist stromsparend. Es ist vielfältig, weil du unterschiedlichste Märchen haben kannst. Du kannst sogar selber welche malen. Und es hat Kinoformat. Du hast da sogar einen Vorhang, Patrick.
Verstehe ich.
Das ist meine Art der Weltrevolution, wie sie ich vorantreiben würde.
Okay.
Sehr, sehr schön. Und das schadet Amerika am Ende.
Würde ich auch so einschätzen.
So.
Aber apropos Amerika, Schaden. Du sagst es vollkommen richtig, Christian. Wir müssen doch mal kurz auf diese Streichungen, die Donald Trump mittlerweile angestrichen hat, über das Project 2025 sprechen wir nächstes Mal drüber, aber wir müssen mal ganz kurz schauen auf diese. Die US-Regierung streicht 500 Millionen Dollar an Lebensmittelhilfen. Wir sprechen hier von Tafeln, die
500 Millionen
US-Dollar. Sämtliche Tafeln und Hilfsprojekte in den USA werden eingestellt.
Schulkantinen sind mit dabei.
Schulkantinen oder Schulessen hat man auch gestrichen im Wert von 178 Millionen US-Dollar, aber erstmal, ich glaube, 5 oder 6 Staaten. Noch gar nicht so viel.
Die haben übrigens, glaube ich, fast alle Trump gewählt.
Ja,
die freuen sich.
Ja, die haben sich alle Trump gewählt. Wunderbar.
Darf ich an der Stelle noch dazu sagen, dass hierbei erkennt man ja ganz klar, mal wieder ganz deutlich, dass rechte Politiker, wie zum Beispiel vergleichbar oder in Deutschland die AfD, dass rechte bis hin zum rechtsradikale Parteien, die wo teilweise von einer Bevölkerungsschicht gewählt werden, die entweder ganz, ganz hohe Einkommen haben oder ganz niedrige Einkommen, die nur den ganz hohen Einkommen helfen und die niedrigen Einkommen sie komplett vernachlässigen und schädigen.
Ja, genau.
Und rausfallen lassen aus dem sozialen Gefüge. Da
trifft es wieder die Ärmsten der Ärmsten. Und wenn man schaut, genau, wie viel, es ist ja nicht so, dass die Tafeln da drüben einfach so just for fun besucht werden, sondern da geht es ja darum, aufgrund der Inflation und der extrem hohen Lebensmittelpreise in den USA kann sich keiner mehr das leisten. Was habe ich noch gelesen? Diese Lebensmittelkarten, ja, werden auch komplett zurückgenommen. Die Ärmsten bekommen, die sich halt nichts mehr leisten können. Also da geht die US-Regierung genau den richtigen Weg, den man gehen muss, ja, um ein Volk zu stützen.
Entbürokratisierung für die Top-Unternehmen, dass die sich immer weiter entwickeln können, immer mehr Profite einstreichen können. Und wir sparen bei den Ärmsten der Armen. Diese Art von Umverteilung ist menschenverachtend.
So, wenn man jetzt mal außerhalb von den USA schaut, wir reden jetzt von der US-Entwicklungsbehörde. Rubio hat ja angekündigt, die komplette Auflösung von USAID bis Mitte des Jahres durchzuziehen, was natürlich massive globale Folgen haben wird. Das muss man sich erstmal vorstellen. Wir reden hier von 65 Milliarden US-Dollar, die der USA
in medizinische Hilfe geht das, glaube ich.
Ist
da das mit der Weltgesundheitsorganisation, den Ausstieg daraus auch schon mit dabei wahrscheinlich.
Und Deutschland übrigens gibt 14 Milliarden Euro im Jahr aus. Die Problematik dahinter ist, Deutschland kann das, oder Europa, oder die restliche Welt kann das nicht kompensieren, weil wir sprechen hier, die Erfahrung in Logistik und das Fachwissen fehlt, so eine logistischen Mammutaufgaben zu bewältigen. Ja, wir gehen davon aus, dass man...
Ob das jetzt AIDS ist zum Beispiel.
UNAIDS warnt zum Beispiel, ohne neue Gelder drohen 6,3 Millionen zusätzliche AIDS-Tote und eine Rückkehr wahrscheinlich in eine Pandemie, weil auch damit Impfungen in Ländern, die jetzt, ich sage mal, dritte Weltländer sind oder so, ja, wie jetzt, wir sprechen auch hier von Afrika zum Beispiel, Süd- und Ostafrika. Es ist Wahnsinn, was die US-Regierung da veranstaltet für einen Firlefanz und die sich doch, glaube ich, gar nicht bewusst sind. Ja, das kannst du mir gar nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese 5 Eierköpfe da drüben, ja, überhaupt
noch Eierköpfe sind das nicht, weil die doch keine Eier mehr haben.
Ja, eben. Aber das muss man sich auf der Zunge mal zergehen lassen. Ich glaube, das ist wirklich globale Folgen, wird es haben ohne Ende. Ja.
Ja. Und wir haben ja, ich weiß gar nicht, wir haben noch gar nicht mal darüber gesprochen, dass was mit dem Klima, mit dem Ausstieg aus aus dem Klimaschutzabkommen und der Klimapolitik in Amerika, was das für auch noch für globale Folgen hat. Also, ja, also die Folgen auf diesem Planeten dieser Amtszeit werden spürbar sein. Und die Amtszeit wird ja vielleicht noch um eine verlängert, Patrick.
Richtig. Er hat jetzt mich heute gesagt, er hätte Interesse dran an einer dritten Amtszeit. Er würde dann wahrscheinlich seinen Vizepräsidenten Vance so als, wie Medvedev und Putin, ja, mal so einsetzen, um dann die Regierung umzubauen, das Rechtssystem umzubauen, zu unterwandern, um dann autokratisch, diktatorische,
genau. Also Städte Vance setzt ihn dann wieder ein.
Genau.
Er ist dann Vizepräsident und Vance tritt zurück oder wie auch immer.
Neueste Meldung, er denkt wirklich drüber nach und er sagt, er hat zwar jetzt gerade angefangen in seiner Amtszeit, aber ist ja noch eine Weile hin, aber bis dahin kann man doch einiges erreichen.
Ja.
Ja. Willkommen in dem Demokratiemonster USA, im neu gewählten.
Ja, das wird interessant,
das wird
wie Amerika in 3 Jahren aussieht.
Oh ja.
Und die Welt, hatten wir ja gerade diskutiert, in 3 Jahren aussehen wird. Und was auch wir bei uns in der Politik uns davon abschauen, darf man auch nicht ganz vernachlässigen. Da gibt es ja auch schon Strömungen, die dort sehr viel nachmachen.
Also alle Vollidioten, die Trump gewählt haben, herzlichen Glückwunsch, ihr habt alles richtig gemacht und viel Spaß da drüben. Ja. Und auch uns allen dann, ja, so. Wir werden mal schauen, wo wir landen. Aber wir schauen doch mal.
Ich hätte noch einen.
Zum Weltraumschrott.
Genau.
Willkommen bei Patricks Weltraumschrott.
Den ich heute komplett selbstständig, ohne dass du mir irgendwas gesagt hast, auf die Agenda gelupft habe.
Ja, wir haben ja noch nicht mal Weltraumschrott, wir haben ja noch erdnahen Schrott.
Wir haben Schrott im norwegischen Ozean.
Genau, das Startup-Unternehmen ESA Aerospace hat seine erste Rakete gelauncht.
Ein Münchner Unternehmen,
oder? Wir sprechen hier von einem Unternehmen, das sich das Ziel gesetzt hat, so die Raketen sind 30 Meter groß, können 1 Tonne an Nutzlast laden und wollen damit SpaceX sozusagen Konkurrenz machen, gerade in so diesen Low-Orbiter-Bereich, also in den erdnahen Orbit, man spricht da bis 500 oder 800, 900 Kilometer rum. Ja, und die Rakete ist heute dann nach einer gestrigen Verschiebung doch gestartet, aber nur, ich glaube,
eine halbe Minute, wenn überhaupt,
500 Meter hoch. Und dann hat sie es durch ein Softwareproblem, vermuten sie, dass das Zusammenspiel zwischen Software und Raketenausgleichverzögerung, also die Triebwerke steuern ja praktisch sozusagen die Rakete, und dass da eine Latenz zustande gekommen ist, dass sie zu spät reagiert hat und dann überreagiert hat, und damit ist sie bloß 500 Meter hoch und dann hat sie sich umgedreht und dann in den Boden gerammt.
Nein, ins Wasser.
Ja, Wasser, Boden.
Ich muss das schon korrigieren.
Ja, ins Wasser gerammt und Gott sei Dank.
Ist trotzdem schon explodiert.
Gott sei Dank nicht in das Starting-System, weil dann das wäre massivst schwierig gewesen, das nochmal wieder aufzubauen
mit
Kosten. Also, aber herzlichen Glückwunsch.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Sie sagen
500 Meter.
Sie sagen erstmal, natürlich haben Sie jetzt Terabyte an Daten und können die natürlich jetzt entsprechend auswerten und nutzen. Und ich persönlich bin zwar der Meinung, dass die Klappen nicht ganz richtig angeordnet waren. Da sollten Sie nochmal drüber nachdenken. Grüße gehen an dieser Stelle auch raus.
Klappen, okay.
Welche Klappen? Die Steuerungsklappen.
Ach so,
die Steuerungsklappen. Ich glaube, dass die, ja, also aus meinem Empfinden raus, aus meinem technischen Verständnis.
Die Raketen in so Fall haben jetzt nicht die Steuerungsklappen, sondern das übernehmen dann die Triebwerke, die sind beweglich, ja, und die.
Meine ich ja damit.
Achso, die hast du gemeint.
Die hatte ich gemeint.
Die Triebwerksklappen.
Genau.
Die Triebwerke allgemein. Ja, gut. Ja. Aber gut, haben wir wieder was gelernt, ja, und wir warten auf den nächsten Start.
Genau, sie bauen schon wieder. Was hältst du eigentlich von dem Unternehmen?
Immer gut. Ich meine, wir haben das Raketentriebwerk erfunden, ja. Also von
wir
daher
haben so viel erfunden. Wir haben so die sozialen Netzwerke erfunden, zum Beispiel mit
die Sendung mit der Maus haben wir erfunden.
Mit, ja. Wie nennt sich das? Lokalisten oder was es damals war. Mhm. Also wir haben sehr viel erfunden, und eines der Problematiken, warum wir einfach nicht konkurrenzfähig zu Amerika sind in den großen Dingen.
Weil die alle woanders hingehen.
Aber die Frage ist, warum gehen sie woanders hin? Oder warum werden sie woanders groß? Warum erfinden wir die Dinge und sie werden zum Beispiel in Amerika groß? Ob es dann soziale Netzwerke sind, ob es jetzt Elektroautos sind, ob es SpaceX ist. Das hat ja einen Grund. Und der Grund, Patrick, wirst du sagen, soll ich sagen?
Sag du.
Risikokapital.
Mhm. Hätte ich auch gesagt.
Ja, Risikokapital ist das Problem Nummer eins. Wenn es eng wird, ist kein Risikokapital. Genau, dann lass uns doch das Flugtaxi beerdigen, bevor es richtig groß wird. Dann machen es halt die. Dann macht jetzt Elon Musk wird jetzt irgendwann mal Flugtaxis bauen. Bin mir da ziemlich sicher.
Batterie zum Beispiel. Wenn er da führenden Batteriehersteller mit Warta und was der Geier alles, hat man damals nicht weiterentwickelt. Die Chinesen haben es weiterentwickelt, gerade Natrium-Batterien, gell, die aus Steinkristallen gewonnen werden, hat man gesagt, das wird nichts. Die Chinesen haben es vorgemacht, es geht und wieder mal was weg. Gell?
Und ähnlich ist es mit den Flugtaxis der Fall sein. Irgendeine amerikanische Firma, vielleicht ist es auch Musk, wird sagen, okay, wir machen es mit den Flugtaxis und wir machen es richtig und hauen da, bekommen dann auch vom Markt entsprechendes Risikokapital. Die zehnfache Menge, bevor das bei uns scheitert, mal schon, oder bei uns wird es nicht mehr weiterfinanziert und die Amerikaner finanzieren es weiter und brauchen aber die zehnfache Menge, bis es mal erfolgreich wird vom Risikokapital, wo wir schon sagen, bei uns, es scheitert. Und das ist natürlich schon was Nerviges, wenn du jetzt, wenn ich jetzt mir dieses Unternehmen anschaue, wo das Risiko natürlich auch besteht, wenn man sich auch die Biografie von Musk mal durchliest, der war ja trotz des großen Risikokapitals, was auch im amerikanischen Markt da ist, mit SpaceX kurz Millimeter vor der Pleite.
Wer?
Musk damals.
Ich verstehe dich nicht.
Elon Musk.
Wen meinst du?
Achso, kennst du den nicht?
Nein, ich keine Ahnung. Ich kenne den Trottel nicht.
Ja, okay. Also das Risikokapital ist unsere große Schwachstelle, um Innovationen so groß zu machen, um uns wirklich unabhängig vom amerikanischen Markt zu machen. Und das sollten wir alle umdenken.
Ich erzähle euch nächste Woche mal oder dir mal was über SpaceX, was da droht. Aber das ist zum nächsten Thema. Lass uns mal zu den üblichen kommen, weil wir sind doch wieder schon in der Phase der
absolut.
Der üblichen.
Viel Spaß für den üblichen 3.
1. Hier mal wieder Anschiss. Jetzt kriegen wir wieder Anschiss.
Anschiss. So. Voll ein in die Breitseite.
Du kriegst Anschiss. So.
Und weil ich sonst immer anfange, fange ich heute auch wieder an.
So würde ich es auch sagen. Du hast auch letzte Woche zurückstecken müssen.
Genau. Meine Frage an dich.
Ähnlich wie Laschet jetzt, weil er zu schnell gefahren ist. Der muss jetzt wahrscheinlich auch zurückstecken hier.
Aber mal 4 Wochen.
Ja. Wurde auch verfolgt.
Ja.
Von wem auch immer.
Massivst.
Wahrscheinlich vom eigenen Lachen damals im Wahlkampf.
Von Trumps dritte Amtszeit, wo er verfolgt. Als Außenminister, als künftiger. Also, meine Frage an dich, lieber Christian, ist, warum bist du eitel? Ich frage dich nicht, bist du eitel, sondern jeder Mensch ist eitel.
Ja, natürlich bin ich eitel.
Oder versucht eitel zu sein. Aber warum bist du eitel?
Eitel, weiß ich nicht, ist negativ behaftet, ist mir aber ziemlich wurst. Ich bin trotzdem eitel.
Eitel ist nicht negativ, weil jeder Mensch ist auf gewisse Art und Weise eitel. Der eine gibt es zu, der andere nicht. Und darum ist es überhaupt, es ist ja kein Verbrechen, eitel zu sein. Es sorgt ja eher dafür, für mich, meine Verhältnisse, dass man vielleicht eher doch sich in gewisser Art und Weise Mühe gibt für irgendwas, ja, oder auch nicht.
Dann, genau. Ja. Nein, also ich möchte es auch gar nicht verleugnen. Also ich glaube, dass ich eitel bin, da ich um die Wirkung bei anderen Menschen weiß, weil ich ja auch ein Mensch bin und wenn ich in mich reinhöre, weiß, wie Dinge auf einen wirken.
Hm. Das ist ja interessant, ja.
Das bedeutet, wenn ich jetzt weggehe und mich entsprechend kleide oder wenn ich mir was anziehe, dann wirkt das oft nicht so, als hätte ich es bedacht. Das ist aber dann sehr wohl bedacht und es erzeugt immer eine Wirkung beim Gegenüber, wenn wir jetzt beim Thema Kleidung zum Beispiel sprechen.
Altes Unterhemd.
Ja, zum Beispiel. Wenn ich mit einem Feinripp-Unterhemd weggehe, dann ist es nicht, dass ich vorher keine Zeit hatte, mich umzuziehen, sondern dann hat es den Grund, dass ich absichtlich mit diesem Feinripp-Unterhemd eben weggehe, weil es
die Wirkung, ja, die Wirkung
ist
ja
genau. Und ich weiß zum Beispiel, wenn wir jetzt um die Optik reden, ich weiß um die optische Wirkung, dass die optische Wirkung immer zum Beispiel das Erste ist, was jeder erstmal mitkriegt. Ich hatte letztens eine Diskussion mit meinem Kind, da ging es um das Thema, muss man schön sein oder nicht, oder muss man attraktiv sein oder nicht, und dann kamen so die Automatismen raus, zu sagen, das
liegt in der Scheinung, in der Sichtweise des Betrachters.
Kann man sagen, ist aber so weich gespielt, dann gab es gleich zwei Leute, die gesagt haben, nein, es kommt doch auf die inneren Werte an, nein, Schwachsinn. Stimmt nicht. Erzählt dem Kind doch keinen Schwachsinn. Hm. Natürlich geht's um die Optik. Also die ist ja dann für jeden vielleicht noch unterschiedlich. Aber natürlich geht's um die Optik, weil die inneren Werte gar nicht zum Tragen kommen, wenn das andere nicht passt. Und das Ganze geht bei Kindern schon los, wo zum Beispiel attraktive Kinder bessere Noten kriegen wie unattraktive Kinder, wo sie das Gleiche machen. Und das Ganze ganz unterbewusst bei den Lehrern passiert. Und diese Dinge kann man weiter spinnen, indem das der erste Eindruck einfach
der prägendste ist.
Nicht zweimal passieren kann. Mhm. Und aufgrund dessen bin ich insoweit eitel, dass ich mir diesbezüglich Gedanken mache. Das bedeutet nicht, dass den Eindruck, den ich erzeuge, dem Gegenüber gefällt.
Richtig.
Das ist ja das. Das kann ja auch sein, dass der sagt, okay, warum gehst du barfuß in eine Marktgemeinde dazu, zum Beispiel? Für immer meine Kleiderordnung ein hier.
Oder ja, mach mal.
Warum hast du ein zerrissenes Hemd an? Oh, dein Hemd hat ein Loch. Ach, habe ich noch gar nicht gesehen.
Ach, danke.
Wirklich, Hinweis. Danke.
Danke für den Hinweis. Ja.
Vielleicht bin ich am Stacheldraht irgendwo hängen geblieben. Ich habe es noch nicht bemerkt.
Nee.
Oh, die Hose hat ein Loch. Ups.
Sorry.
Tja, habe ich auch noch nicht gesehen. Ja. Und genau, also es erzeugt immer beim Gegenüber was. Ich weiß es und nutze es so, wie ich der Meinung bin, dass es genutzt werden muss. Das ist der Grund meiner Eitelkeit.
Das ist auch die einzigste Erklärung zur Eitelkeit, finde ich jetzt, weil ich genau das Gleiche gedacht habe. Das ist mal der Eindruck, der erste, der mit der wichtigste ist für beste Beispiel weggehen. Du gehst irgendwo hin und wenn du weißt, jeder geht weg, hat jeder immer irgendwas an, was er besonders findet, was er gern mag oder wo er meint, er sieht gut aus drin oder wie auch immer. Also ist jeder in dem Punkt eitel und zeigt sich, präsentiert sich meistens in der vollen Blüte seines Daseins, ja, sag ich mal so.
Genau.
Fängt von Haaren an und hört bei den Schuhen auf. Ja. Und das ist ja der Punkt in dem Ganzen, dass man den ersten Eindruck erzeugen will und sich präsentiert eigentlich.
Genau. Das bedeutet, ich möchte es nochmal konkretisieren, es bedeutet nicht, dass dann der Gegenüber ein Anrecht hat, dass ich so komme, dass ich ihm gefalle.
Genau, muss nicht sein.
Genau, richtig. Aber vielleicht ist das ja sogar auch gewollt.
Das ist ja die Diversität an dem Ganzen, genau. dass es so viele unterschiedliche. Der eine meint, die Frisur findet er super und der andere sagt, um Gottes Willen, wie schaust du denn aus?
Genau, vielleicht finde ich es ja gut, dass rechtskonservative Menschen mit meiner Frisur und mit meinem Äußeren wenig anfangen können. Vielleicht ist es ja für mich sogar etwas Positives.
Für mich. Maximal.
Zum Beispiel, genau. Ja. Aber das, so würde ich es jetzt für mich interpretieren. Bei dir?
Ich habe es gerade genannt, ja. Das ist genau die Erklärung, die ich auch dazu hätte, weil es immer die Sache des ersten Eindrucks in der Präsentation ist. Und darum ist man jeder auf seine gewisse Art und Weise eitel, weil gerade wenn man irgendwo hingeht, dann sich in dem besten Ausschauen und Seins Normalfall präsentiert.
Und wenn jemand sagt, er ist uneitel, dann ist er noch der eitelste von allen.
Wahrscheinlich.
In der Regel.
Mhm.
Weil er dann so tut, als wäre er nicht eitel und in der Absicht, uneitel zu sein, ist er viel eitler wie die Menschen, die es wahrscheinlich vielleicht noch offener zugeben.
Richtig.
Der war jetzt schlau, der Satz.
Super schlau. Wollen wir schlau aufhören? Wir sind bei 1,8. Wir haben jetzt, glaube ich, eine gute Zeit.
Ja. Also ich muss meine Frage ist nicht wirklich gut. Ich brauche die nicht stellen.
Machen wir das nächste Mal.
Die schlechte, beschissene Frage.
Wäre
auch schlecht zum Rausgehen, weil sie uns so ein schlechtes Gefühl mitgeben würde. Ich fand die Folge eigentlich ganz okay, für dass das Zeitumstellung war, wie eigentlich beide, oder ich zumindest gar nicht so fit bin, oder ich irgendwie fertig bin, keine Ahnung.
Ja, irgendwie, es ist immer der erste Tag, oder der direkte Tag der Zeitumstellung. In dem Fall, wenn man weniger Schlaf hat, ist es immer schlechter, als wenn man mehr hat.
Genau.
Und von daher sind
wir übrigens beide. Schlaf auch bei Ernährung, so ein Thema, ganz wichtig. Ohne ausreichenden Schlaf und ohne ausreichende Erholungsphasen.
Spielt alles zusammen.
Hast du dann auch ein Problem. Und was ich noch sagen wollte, das habe ich vergessen beim Thema Ernährung. Darm-Hirnschranke, Patrick. Darf man sich auch mal drüber Gedanken machen. Deswegen ist ja das Wichtige sind die Bakterien im Darm, dass die funktionieren.
Absolut.
Dass das
die muss man richtig füttern.
Richtig.
Ernähren.
Und damit hast du eine Darm-Hirn-Schranke und das wirkt sich auf die Psyche aus. Und somit gehen wir mit ganz vielen Darmbakterien und einer vernünftigen Psyche in das Ende dieser Podcast-Episode.
Raus aus dieser Sendung. Raus aus der Folge.
Genau. Wunderbar.
Ich habe da wieder irgendwo einen Spruch. Da habe ich hier noch.
Winke,
winke, denn ich stinke.
Apropos Stinke, Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte, Patrick, auch wahnsinnig wichtig. Kann man echt fast täglich essen.
Adios.
Servus.